Labrot von Andreas, Anna und Dominik.
Folge 127, Antarktis. Tiere, Himmel, Eis und ich mit Daria. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Labrot von mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag. Außerdem dabei die Daria. Hallo.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du hast dich bei uns gemeldet, schon vor geraumer Zeit tatsächlich, damals noch mit einem ganz anderen Thema. Du hattest vorgeschlagen, dass man über Malta reden könnte oder über Marokko reden könnte oder Saudi-Arabien. Und dann hatten wir auch mal nach Terminen geschaut und dann warst du zu der Zeit einfach in Japan. Und das ist dann mit der Zeit so ein bisschen komplizierter, wo man sagt so, naja, also wenn es bei uns irgendwie mittags ist, ist da ja schon spät nachts oder ein bisschen, wenn es bei uns abends ist, wo wir aufnehmen würden, ist da irgendwie Mitternacht oder schon am nächsten Morgen. Deswegen haben wir gedacht, stellen wir es vielleicht nochmal ein bisschen nach hinten an und in der Zwischenzeit hast du einfach nur noch, also aus meiner Sicht, noch krasseres Ziel besucht und da haben wir gedacht, ja, dann machen wir das doch zuerst, oder? Also Malta, ja, Malta schön bestimmt, ne, bist auch gerade da, kannst bestimmt gleich auch nochmal was davon erzählen, aber über das, wovon wir heute reden, also das ist glaube ich selten, aber erzähl doch erstmal was, wer bist du eigentlich und wie bist du hierher gekommen?
Wie bin ich hierher gekommen? Das ist eine gute Frage, weil ich kann mich nicht mehr ganz so erinnern, wie ich euch damals, ich glaube vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren gefunden habe. Und ja, ich bin Daria, geboren in Russland, aufgewachsen in Österreich und seit 2 Jahren als digitale Nomadin in der Welt unterwegs und dadurch eben schon sehr viel gereist, auch vor allem in den letzten 2 Jahren. Und unter anderem dann auch in Lateinamerika gewesen und dann auch in der Antarktis.
Ja, Antarktis ist halt auch schon mal ein Wort. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, dass man da überhaupt, also wie man da eigentlich hinkommt. Also mein Verständnis war bisher so, dass man irgendwie quasi Forscher sein muss und dort irgendeine Expedition machen muss, um dort irgendwas zu erforschen. Aber scheinbar, also würde ich es vermuten, warst du nicht als irgendwie Forscherin unterwegs, sondern naja, also Urlaub ist es ja wahrscheinlich auch nicht. Es ist auch nicht so, als ob man da denkt, so ja nice, erstmal jetzt hier ein bisschen entspannen, Hotel, alles wunderbar, sondern ja, wie kam es, wie hast du gesagt, dass man nach wieso Antarktis?
Wieso? Also grundsätzlich ist ja so, mein Freund ist sehr viel in der Welt unterwegs und irgendwann muss man ja als Freundin mit nachziehen.
Ja, blöd, Mensch, muss leider auch mitkommen.
Also er sammelt tatsächlich Kontinente, also nicht nur Länder, sondern auch Kontinente. Und ein Grund, in die Antarktis zu kommen, ist ja auch mal den 7. Kontinent zu sehen und dort seinen Fuß zu setzen sozusagen. Und er hat auch ein Reisebüro, das sich auf Arktis- und Antarktisreisen spezialisiert. Und irgendwann musste ich halt auch mit und mir die Antarktis anzuschauen.
Krass, ein Reisebüro, also was sich quasi auf die Pole konzentriert. Das ist ja spannend.
Ja, also ich mache jetzt seit 2 Jahren auch dabei und wir konzentrieren uns eben auf Expeditionsreisen. Die kann man nicht nur als Forscher machen, sondern auch wirklich als Touri. Mhm. Und da geht man auf dem Schiff und da fährt man durch die Antarktis so ein bisschen durch oder auch durch Arktis. Und wie man in die Antarktis kommt, naja, zuerst muss man nach Argentinien. Mhm. Und da fliegt man schon mal ein paar Stunden unterwegs.
Ja, das stimmt. Und
wenn man in Buenos Aires angekommen ist, dann muss man zu der südlichsten Stadt der Welt. Das ist Ushuaia.
Das ist ein Feuerland da unten, oder? Genau. Das ist ein Feuerland, oder?
Genau, das ist ein Feuerland. Mhm. Und von dort geht es dann auf den Schiff. Und dann ist man in der Antarktis unterwegs.
Wie lange braucht man dafür dann von da aus dann nochmal?
Also von Ushuaia braucht man, also da gibt es ja diese berühmte Drake-Passage, die entweder ruhig ist oder nicht ruhig ist. Also wenn man sich mit dem Thema Antarktis beschäftigt, dann kommt man irgendwann auf die Drake-Passage, weil da muss man durch, egal ob man safe-fest ist oder nicht. Mhm. Und da ist man so, naja, 1,5 Tage bis 2 Tage, je nachdem, wie der See ist, unterwegs. Also es ist nicht so schlimm, wie man denkt, weil die meisten Schiffe sind ja auch schon stabilisiert und neu gebaut. Und da kommt man eigentlich ganz gut durch.
Das ist ja wahrscheinlich trotzdem, also es ist wahrscheinlich weder ein Ruderboot, noch ist es irgendwie so groß wie die AIDA oder sowas, also irgendein Kreuzfahrtschiff. So, wie groß ist dann das Schiff und wie viele Leute waren da auch mit dabei?
Also grundsätzlich darf man dürfen in der Antarktis nur die kleineren Schiffe rein, also auch in die Buchten reinfahren. Wir waren mit einem Schiff von 200 Menschen unterwegs.
Oh, doch, so viel. Das okay, ist so mehr als ich dachte.
Durchschnitt, würde ich mal sagen. Man kann auch mit einer kleinen Yacht fahren, ist auch möglich. Ist dann ein bisschen shaky, vielleicht. Und für die Landgänge ist es so, dass nur 100 Personen tatsächlich aufs Land gehen dürfen. Das heißt, wenn man mit einem Schiff mit 200 Personen unterwegs ist, dann wechseln sich quasi die Gruppen ab. Das heißt, zuerst gehen die ersten 100, dann zum Beispiel am Vormittag und am Nachmittag gehen halt dann die zweiten 200.
Nicht schlecht. Ich hatte mir natürlich irgendwie nie so ein wirkliches Bild gemacht von der Antarktis. Man sieht mal so halt, ja, es ist halt viel Schnee und Eis, ne? Es ist halt kalt da, ne? Und auch wohl recht bergig, also es soll wohl da auch relativ hohe Berge geben. Aber wie sieht's da denn jetzt wirklich aus? Also da ist ja, also zum Beispiel auf den Fotos, die uns zur Verfügung gestellt hat, die wir natürlich dann auch bei Instagram mit dir verlinken werden, sieht man ja durchaus auch die ein oder andere grüne Stelle. Ist das irgendwie Folgen des Klimawandels oder war das quasi schon immer so und es ist gar nicht immer
das
alles Eis?
Also dort, wo das Grünzeug ist, ich nenne es mal die grünen Stellen, das ist nicht direkt der Antarktis. Also wir haben die große Route, also die größere Route gemacht und quasi zu den Regionen vor Antarktis, es gibt ja noch Falklandinseln und Südgeorgien. Und das ist auch klimatisch so gesehen, dass dort ein bisschen grün ist, das ist ein bisschen wärmer. Und das ist quasi, ich nenne es mal, eine Vorstufe zur Antarktis. Und erst, also man kann entweder die große Route machen, dann macht man Falkland, Südgeorgien, Antarktis. Oder man fährt quasi direkt durch ins Weiße und ist direkt in der Antarktis und macht nur die antarktische Halbinsel. Und deswegen sind die grünen Stellen gar nicht in der Antarktis, sondern quasi das sind die Inseln davor.
Okay. Was gibt es auf den Falklandinseln so zu sehen? Also was macht man da?
Also Falklandinseln waren für mich interessant, vor allem, weil dort auch, gehört immer noch zu England. Und da gibt es tatsächlich eine Siedlung und die schaut, also heißt Stanley und schaut komplett so aus wie in England, hat UK-Preise, du kannst dort Fish and Chips essen und es gibt einen Supermarkt, weil du gehst halt, also wir waren davor in Argentinien unterwegs und ich habe wir waren da vor einem Monat oder so schon in Argentinien unterwegs und argentinische Supermärkte sind halt ein bisschen anders und die hatten keinen Twix.
Okay. Das ist erstmal nicht so schlimm. Man überlebt, glaube ich, auch ohne. Ja.
Man überlebt auch ohne, aber wenn man auf irgendwas Lust hat und dann sieht man diesen inmitten von nirgendwo, du bist schon auf den 3 Tage auf einem Schiff unterwegs und denkst dir, da kommt ja, also du bist quasi im Wilden, siehst bald Pinguine und Wale und Robben, dann kommst du in eine Siedlung und siehst einen Supermarkt, wo die ganzen normalen, wie wir aus Europa halt die Süßigkeiten und sowas kennen, die liegen einfach da und haben ganz normale Preise.
Das, die normalen Preise, das ist eher das, was mich eher wundert. Also ja, ich meine, also importieren kann man alles. So letztendlich, ne, du schickst irgendwo um die Welt, ist ja wurscht, wächst ja auch nicht hier, sondern wird halt auch hierher verschifft und sowas. Aber da natürlich, es lohnt sich wahrscheinlich weniger, weil viel weniger Leute da sind. Aber dass die auch noch in Anführungsstrichen normale Preise haben, das ist eher
also
das Interessante, oder?
UK-Preise.
Ja, okay, also UK, also haben die auch den Pfund?
Ja.
Ah ja,
genau.
Okay.
Die gehören ja zu England und haben Pfund und ja, es ist halt alles komplett auf Englisch. Und damit, weil so Natur und so, damit rechnet man ja, wenn man in die Antarktis fährt und sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, man sieht auch auf Falklandinseln schon Pinguine und Robben, aber das erwartest du ja. Aber
ja, das erhofft man sich auch, klar, das ist ja auch so ein bisschen genau. Die Idee dahinter, ja.
Aber so ein Supermarkt Und dass es komplett so ausschaut, als ob man in England wäre, das hat mich zum Beispiel sehr überrascht.
Ja.
Und als Empfangskomitee hatten wir quasi, die haben wir dort einen kleinen Hafen und hatten wir zwei Robben. Also du
Oh, wie
kommst
nett.
an in Stanley und dann empfangen dich zwei Robben und dann gehst du weiter und hast ein normales Supermarkt. Also ganz normale Straßen, ob du irgendwo in England wärst, noch halt mit zwei Robben.
Ja, und Pinguine sehe ich auch auf den paar Bildern.
Ja, genau.
Sehr nett, sehr nett, ja. Gut, Pinguine hat man aber, glaube ich, auch in Patagonien, oder? Also ich glaube, ist im Süden von Argentinien leben da nicht auch welche?
Man hat auch welche, aber nicht alle und definitiv weniger. Also weil wir in der Antarktis-Saison hat man jetzt, fängt Ende Oktober, Anfang November, fahren die ersten Schiffe ab und dann eben bis Ende März. Und während der Saison siehst du halt überall Pinguine. Die Pinguine haben auch keine Angst vor Menschen. Du darfst auch aufs Land. Also in Patagonien muss man schauen. Es gibt welche Exkursionen, wo du einfach zu der Insel fährst, wo die Pinguine sind, aber man darf nicht aufs Land. Man kommt nicht immer sehr nah ran. Und in der Antarktis ist es einfach. Die sind einfach da, sie haben keine Angst vor dir. Die leben ihr eigenes Leben. Und es gibt zwar, man als Mensch muss einen Mindestabstand halten, also auch wegen Umweltschutz und Vogelgrippe, aber die Pinguine, die kennen es ja nicht. Also das kann schon sein, dass der einfach vor dir marschiert und dann musst du halt ein bisschen Abstand halten.
Das ist auch witzig,
Weil
ne? Das ist ja immer so, wenn man sagt, ja, please keep the wildlife alone, so bitte geh davon weg. So, ja, ey, die kommt zu mir, so.
ja.
Ich würde ja gerne, aber ja, das hatten wir ja damals auch in Singapur. Wegen, ja, nicht so nah an die Affen rangehen und die kommen einfach zu dir. Ey, ich soll nicht so nah an die rangehen, geh weg von mir. So. Ja, das scheint da wohl auch der Fall zu sein. Wie lange wart ihr dann auf den Falklandinseln, bevor es dann weiterging?
Also, wir hatten 2 Tage mit 2 verschiedenen Anlandungsstellen, eben einmal Stanley und einmal die Natur. Dann ging es nach Südgeorgien.
Ja, warte mal, erstmal hier Falklandinsel, weil mich würde da nochmal interessieren. Ich sehe hier auf dem Foto nämlich Albatrosse. Und Albatrosse sind erstmal gigantisch groß, können ihre Flügel quasi doppelt einklappen, weil sonst passen sie irgendwie nicht unter sich drunter. Letztendlich sehen Albatrosse aus wie riesige Möwen, muss man sagen. Und wir haben auch welche gesehen, nämlich auf Neuseeland. Da gibt es, das ist die einzige, es gibt irgendwie nicht so viele also nicht so viele Albatros-Kolonien, die quasi an Land sind. Und scheinbar ist auf den Falklandinseln auch eine, oder?
Ich glaube, das ist für Südgeorgien.
Aber da steht West Point Falklandinseln, so heißt das Bild.
Ja, dann ist es in Falklandinseln.
Okay.
Aber in Südgeorgien gibt es auch einige,
Okay.
wenn
Na gut, aber das heißt, ihr habt da auch, also wenn ihr da quasi in der Natur, also erstmal hier, ne, Stanley, also klar, so ein bisschen kleiner Ort und sowas, aber ansonsten war auch da quasi mindestens am zweiten Anlandungstag, seid ihr da ein
genau,
bisschen
ja.
rumgewandert, habt ihr euch das alles mal angeschaut oder was?
Also ja, grundsätzlich ist es so, man kommt halt irgendwo an, also mit an einer Anlandungsstelle und dann hat man eine kleine Wanderung. So, man hat so 2 Stunden pro Gruppe circa, weil man darf, das Schiff darf insgesamt, glaube ich, 5 Stunden an dieser Anlandungsstelle bleiben, aber damit ist auch eingerechnet die Expeditionscrew, also quasi die Mitarbeiter, die müssen zuerst abchecken, absichern wegen den Tieren, wo darf man als Person hingehen oder nicht. Das heißt, die brauchen mal Zeit, okay, kann man da anlanden, alles abchecken, dann kommt die erste Gruppe, dann kommt die erste Gruppe zurück, dann kommt die zweite Gruppe und dann gibt es noch halbe Stunde, damit die Expeditionscrew quasi alles wieder sammelt, weil man darf in der Antarktis nichts überlassen, also kein Dreck, kein gar
Macht Sinn, ja.
nichts. Und falls da irgendjemand mal ein Taschentuch war, sollte man selbst schauen, aber die Crew schaut halt dann nochmal nach, okay, ist wirklich alles, was wir abgesteckt haben, weil da stecken auch die Wege ab. Alles mitnehmen, noch kurz schauen, okay, ist eh alles so, wie es vorher war. Keiner ist übergeblieben, verloren gegangen, ja. Und deswegen hat man am Land meistens so 2 Stunden. Vor
Okay.
allem, wenn es in die Natur geht, wenn man irgendwo in Stanley ist, dann hat man länger, weil das ist keine Stadt, eine Stadt, und da kann man sich frei bewegen. Da gibt es diese Bestimmungen mit 4 Stunden pro Anlandungsstelle dann nicht.
Ja, macht aber auch irgendwo Sinn. Das heißt, aber wenn ihr da 2 Stunden unterwegs wart, ihr hattet, wenn du gesagt hast, da wurden die Routen so ein bisschen abgesteckt, das heißt, so völlig frei bewegen konntet ihr euch da auch nicht, sondern es wurde quasi
Nein,
vorab
also
gesagt, so
das
hier
ist
bleibt innerhalb der
immer
Wege.
mit, du bist immer mit einem Guide unterwegs, mehr oder weniger. Du wirst dann auch in die kleineren Gruppen aufgeteilt, manchmal nach Farbe, manchmal hat man einen lustigen Namen, je nachdem, mit welcher Reederei man unterwegs ist. Und dann bekommt man auch einen Guide, und der schaut dann schon, dass du, der sagt, wo du hin darfst, wo du nicht hin darfst. Manchmal gibt es auch Routen, sage ich mal, wo man wirklich hintereinander gehen muss und nicht abweichen muss. Es ist auch nicht nur wegen den Tieren, sondern manchmal ist ein Sumpf da, manchmal ist es ein bisschen rutschig. Da muss man sich schon auskennen, dass man da nicht irgendwie runterfällt oder sich verletzt oder irgendwie verloren geht.
Ja, es klingt sinnvoll, glaube ich. Also es ist, glaube ich,
Also
eine
es ist
sehr
nicht frei bewegen.
lebensfeindliche Stelle, würde ich mal sagen. Also es ist ja, ist jetzt nicht so, als ob man da sagen müsste, jo, hier kann ich problemlos irgendwie wochenlang überleben, weil da ist ja auch nicht so wahnsinnig viel, ne?
Also am Land kann man eigentlich gar nicht, also außer man ist eben in Stanley, sonst kann man, oder man ist ein Forscher, weil es gibt Forschungsstellen. Aber sonst, erstens glaube ich, ist es gar nicht so erlaubt, dass du selbstständig, sage ich mal, unterwegs bist. Weil die Schiffe haben ja schon eine Erlaubnis, in der Antarktis zu sein. Und man muss sich ja auch irgendwie ver. Wenn man mit einem Schiff, also es ist doch noch ein Cruise-Schiff, also von einer Reederei, das ist jetzt kein Privat-Reederei, also keine Privatjacht. Und deswegen kümmert sich ja Reederei um ganzen Visumkram, zum Beispiel für Stanley haben wir doch noch einen Stempel bekommen. Und so frei, ohne irgendwie, man kommt sonst nicht, also. Ich rede immer von der Reederei, weil man sonst ja gar nicht in die Antarktis kommt. Also als freie Person, da gibt es, naja, es gibt keine Hotels, es gibt keine, nicht wirklich Campingplätze. Also es gibt schon einen Anbieter, der Flüge in der Antarktis anbietet und wo man auch campen kann, aber das ist dann auch nicht so, dass man da frei einfach sagt, ich buche jetzt morgen einen Flug in die Antarktis und übermorgen bin ich da.
Ja,
Und
das glaube ich auch.
campen ganz allein, also das funktioniert nicht.
Ja, das macht irgendwie Sinn, ja.
Man darf auch ja, blöd gesagt, nicht in der Antarktis, also auch wenn du jetzt alleine campen würdest, du darfst kein Feuer machen, du darfst da nichts fangen, du darfst keinen Müll produzieren, du darfst blöd gesagt auch nicht auf die Toilette in der Antarktis gehen, also im Freien. Das müsstest du dann mitnehmen.
Spannend. Kommen wir gleich zu. Wir sind ja erstmal noch gleich, da gibt es nochmal einen Abschwächer, hast gesagt, nach Südgeorgien.
Ja,
Oder wie es auf Apple Maps offenbar heißt, Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln. Finde ich lieb
genau.
irgendwie. Aber Südgeorgien. Georgien ist ja eher so am Schwarzen Meer, habe ich mir sagen lassen. So, ne, bei Russland, Aserbaidschan und
Genau.
sowas die Ecke. Wieso ist das Südgeorgien? Gehört das irgendwie jetzt auch zu Georgien oder was?
Nein, das ist wieder der englische King, St. George.
Okay. Ah,
Und
der King, nach der Georg,
der
Südgeorgien.
Georg,
Okay. Ah,
genau,
okay. Spannend.
nicht die anderen.
Nicht die
Das
anderen.
ist
Okay. Auch nicht
genau.
Georgia, der Bundesstaat in den USA, hätte es ja auch sein
Nein.
können. Okay.
Genau. Im Süden macht es Sinn, weil es im Süden ist.
Ja, okay, das heißt, das gehört aber auch noch alles zum British Empire
Ja.
irgendwie, also gehört alles irgendwie zum United
Ja.
Kingdom.
Genau. In Südgeorgien lebt jetzt komischer, also es gab mal eine Zeit lang ein Farmhaus, also auch nur einen, an einer Anlandungsstelle. Und jetzt wird das von also lustigerweise von einem deutschen Pärchen betreut, also dass sie einfach quasi schauen nach den Rechten, ob es eh alles gut ist auf der Insel. Und Das ist auch ganz nett, da geht man spazieren und also quasi spazieren wieder mit dem Guide. Also es ist ja alles alleine, darf man ja auch nicht wirklich gehen, aber dann kommt man zu diesen deutschen Pärchen und kriegt man seinen Tee und Kuchen am Nachmittag.
Das ist nett.
Ja.
Also, aber wo kriegen die ihr ganzes Zeug her? Also ich meine, wo kriegen die ihre Lebensmittel her?
Ja, die werden dann halt vom Schiff zum Beispiel, wenn irgendein Schiff kommt, weil es kommen ja, weil die kooperieren ja auch mit den Reedereien
Okay.
und dann werden sie schon versorgt und es wird auch geschaut, dass sie dann nicht verhungern.
Ja, das wäre halt auch ein bisschen blöd, ne? Ich habe mir so gedacht, so, ja gut, wir werden wahrscheinlich damals mit Covid weniger Probleme gehabt haben, ne? So
Ja.
irgendwie Social Distancing, ich meine, das sind nicht so viele Leute, das passt schon irgendwo, ne? Aber wenn halt irgendwie plötzlich Lieferketten zusammenbrechen und dann kein Schiff mehr rumkommt, das ist ja dann auch schon eher ein bisschen doof, ne? Und da muss man halt auch gucken, da ist wahrscheinlich mit Twix und anderen Süßigkeitenarten, da muss man wahrscheinlich auch eher lieber mal sagen, gut, egal was, hauptsächlich krieg ich irgendein Zeug. Aber ja, aber sie scheint zu überleben, also scheint es
Ja.
auch irgendwie zu funktionieren. Und vor allen Dingen haben sie ganz viele Pinguine bei sich.
Und sehr viele Vögel, auch andere. Also.
Okay. Was machen die da so? Also leben die einfach im Einklang mit denen? Sind die einfach die Pinguine da und sind ganz
Ja,
entspannt, so wie die
genau.
anderen
Also
auch?
die haben halt ihre Plätze und da gibt es auch, die leben eigentlich ganz friedlich miteinander, weil ich glaube, es ist in der Antarktis oder auf Südgeorgien, dass es einfach so wie Natur ist, ohne irgendeinen Einfluss von Mensch oder von irgendwelchen fremden Körper, was auch immer, weil das ist ja so, es wurden nie irgendwelche Tiere in die Antarktis gebracht. Das heißt, alles, was existiert, koexistiert quasi schon seit Anfang an so.
Schon auch einfach nett, ne?
Ja.
Das ist irgendwie schön, finde ich. Wie ist denn da schon so die Temperatur? Also, das würde mich interessieren, weil wir wissen, auch Antarktis eher frisch im Schatten. Aber das ist ja jetzt auch nicht unweit davon, also ist ja auch nicht unendlich weit entfernt. Deswegen, wie sieht es denn da aus?
Also, ich muss sagen, in Falklandinseln, Südgeorgien, war es wahrscheinlich so um die 10 Grad plus.
Oh, das geht ja sogar.
Das ist okay. Und man bekommt ja auch Ausrüstung, also man bekommt eine Jacke, so meistens zur Verfügung gestellt und man muss sich grundsätzlich so anziehen wie bei einem Skiurlaub. Das heißt Thermosachen, fest. Wasserfeste Hose. Und dann ist es eigentlich, wenn man gut angezogen ist, ist kann auch mal vorkommen, dass es heiß ist. Weil man auch geht. Und manchmal zieht man zu viel. Also ich hatte öfters eben so ein T-Shirt, ein langärmeliges Thermo-T-Shirt, dann so eine Fleecejacke und dann die Jacke, die man zur Verfügung bekommt. Einfach, man kann es mit einer Skijacke vergleichen. An und an wärmeren Tagen könnte man sogar die Fleecejacke rausnehmen.
Ja, das macht Sinn, klar, bei 10 Grad plus, also Skifahren ist ja doch normalerweise, also zumindest wenn ich Skifahren gehe, ist es eher kälter als 10 Grad plus, weil es
Ja.
liegt nicht so viel Schnee. Ja. Wie ist denn der so, ich sag mal, der Komfort auf dem Schiff?
Also das ist ganz unterschiedlich. Man hat angefangen, es gibt Schiffe, wo man sich ein bisschen wie im Hostel-Feeling einfühlt oder bei einer echten Expedition, je nachdem, weil es gibt auch zum Beispiel ein kleineres Schiff, das hat so 50 Passagiere und das war auch früher ein echtes Expeditionsschiff, das nicht umgebaut worden ist und da hat man so wirklich Bunker, also Stockbetten, man kann auch mit 4 Personen in einem Bett schlafen, wenn man will.
Wenn man
Also
will,
das, wenn
ja.
man will. Das ist halt das Einfachste, was es gibt. Und ab dem gibt es eigentlich für jedes Budget und für alle Wünsche was. Also man kann, ich würde sagen, es gibt auch Schiffe, die so wie 3 Sterne Hotel ausschauen. Es gibt Schiffe wie 4 Sterne Hotels. Es gibt auch Schiffe, die auch einen eigenen Butler-Service haben, der dir dann dein Bad, nachdem Ausflug vorbereitet und dir dein Champagner ins Zimmer stellt.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder?
Das ist, also da ist kein, ich würde sagen, da ist keine Grenze nach oben. Man kann sich wünschen, was man will.
Okay, also und welche Gruppe wart ihr? Also wie war es bei euch dann so?
Wir waren nicht die Gruppe mit dem Butler.
Na sowas, okay.
Wir waren die Gruppe, ich würde mal sagen, der typische Deutsche, weil ich weiß nicht, ob du die Reederei kennst, aber Hapag-Lloyd.
Ich kenne null Reedereien, so gesehen. Okay. Ich war schon mal auf Schiffen, aber ich habe noch nie irgendwie, die längste Schifffahrt, die ich, glaube ich, jemals gemacht habe, war, wahrscheinlich von der Nordinsel auf die Südinsel von Neuseeland, das waren irgendwie so 3 Stunden, aber das ist einfach nur so gerade aus. So, und ich war, auf Island war ich mal auf den Vestmannaeinseln, das ist halt auch, das ist eine vorgelagerte Insel auf Island. Das war's, also das war meine Schiffserfahrung und halt natürlich in der Nordsee, ne, so ein bisschen auf die ostfriesischen Inseln. Aber ansonsten mit Schiffen sehr wenig am Hut, bisher sehr wenig Berührungspunkte gehabt.
Es wird, wenn man in das Thema reinkommt, wird es unglaublich interessant. Also was es gibt, welche Unterschiede es eben gibt, dass es doch so viele Unterschiede gibt. Und Hapag-Lloyd ist, ich würde mal sagen, die typischste Reederei für Deutschland.
Ja, ist ja auch ein riesiger Konzern. Also Hapag-Lloyd, genau, sagt, kenne ich, also der Name des Unternehmens ist mir geläufig, aber ich hatte keine Berührungspunkte mit denen.
Ja, weil sie ja nicht nur Antarktis und Arktis machen, sondern wirklich alles drumherum. Man kann mit denen auch im Mittelmeer mit einem größeren Schiff Mittelmeerrunde im Sommer machen. Deswegen würde ich mal sagen, das ist das Typischste, was für deutschsprachigen Tourist gibt für die Antarktis. Es gibt da noch zwei andere, die eher auch in Deutschland sitzen, aber die sind dann eben auf die Expeditionen, haben Fokus auf Expeditionen, deswegen wahrscheinlich noch weniger bekannt, aber Hapag-Lloyd ist halt das, was man schon mal gehört hat, weil man irgendwo in Deutschland lebt und vielleicht irgendwo ein Schiff in Hamburg gesehen hat, weil die sitzen auch in Hamburg.
Ja, das stimmt.
Und vom Komfortniveau würde ich sagen, das ist schon ein guter 5-Sterne-Hotel, also was man vorstellt, wenn man in einem 5-Sterne-Hotel ist, auch vom Essen her.
Also schon auch Luxusreise quasi.
Ja.
Ja. Dazu das Thema, was ich vielleicht noch aufmachen möchte an der Stelle, ist die, du hast gesagt, man darf, wenn man in der Antarktis ist, beziehungsweise auch schon da in der Nähe, so leave nothing behind. Also dass man halt irgendwie seinen ganzen Müll mitnimmt und auch seine gegebenenfalls Exkremente halt eben einsammelt und so weiter. Gleichzeitig ist eine Schifffahrt ja jetzt nicht irgendwie super umweltfreundlich, muss man an der Stelle auch dazu sagen. Wie geht das quasi miteinander einher?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass es eine bestimmte Anzahl von Schiffen überhaupt in der Antarktis darf.
Okay.
Es ist ja nicht so, dass jeder kommen darf, sondern es gibt eine bestimmte Anzahl und dadurch wird schon reguliert, wie man da kommt. Und dann gibt es auch eben, man darf nicht überall in der Antarktis anlanden. Das heißt, du hast eine bestimmte Anzahl von Anlandungsstellen. Pro Anlandungsstelle pro Tag darf nur ein Schiff überhaupt anlanden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit dem Schiff heute da bin, dann darf kein anderer mehr. Das heißt, es sind diese 200 Personen und dann sind sie weg und dann ist aus.
Also es ist kein Massentourismus und das heißt, es gibt dann zwischen den verschiedenen Schiffen, die da unterwegs sind, gibt es entsprechende Absprachen vorab, wer denn dann irgendwo ist. Es ist nicht irgendwie First Come, First Serve, dass man sagt, hey, also bist aber zuerst da oder so.
Diese Absprachen werden eigentlich die Saison ist ja in unserem Winter, im südamerikanischen Sommer, genau. Okay. Und sie treffen sich quasi vor Saison im Sommer, also ein Jahr davor und diskutieren, wer an welche Anlandungsstelle reserviert. Und das ist dann auch so, man kann es kurzfristig ändern, wenn zum Beispiel das Wetter nicht passt oder so.
Ja.
Aber man muss schauen, okay, ist da jemand dort? Dann hat man Pech. Ist keiner dort? Weil wenn du zum Beispiel sagst, wenn der Captain sagt, okay, wir können hier nicht anlanden, wetterbedingt kann das durchaus passieren. Also man hat zwar eine Route, wo man und Stellen, wo man anlanden kann, könnte, sollte, wie auch immer man es nimmt, aber wenn man tatsächlich vor Ort ist und man kann es aus irgendeinem Grund nicht machen, also wetterbedingt meistens, dann schaut der Captain, okay, gibt es da irgendwo noch eine Anlandungsstelle in der Nähe, die wir vielleicht versuchen können? Und sobald er das schaut, muss er sich aber von den anderen abmelden. Das heißt, okay, ich muss mich abmelden, bevor ich überhaupt was anderes suche. Also es
Ja, scheint
ist
also ganz gut
schon
reguliert zu
sehr
sein, das
stark,
Ganze.
also es ist sehr reguliert. Man kommt, das ist definitiv kein Massentourismus, weil wenn du über 400 Passagiere an Bord hast, darfst du gar nicht ans Land. Es gibt auch größere, die mit 500, die fahren dann vorbei. Also die fahren dann einfach, die machen eine Cruise um die Halbinsel mit dem Abstand. Also man kann dann mit dem Fernglas sehen, vielleicht ein Pinguin, oder
Toll.
vielleicht hat man auch Glück und dass es irgendwo, also Wale schwimmen ja sowieso im Wasser, dass man da an einem Wal vorbeischwimmt, aber so wirklich quasi den Fuß auf die Antarktis setzen, geht nur mit einem kleineren Schiff und eben auch das sehr stark schon reguliert.
Okay, ja, das macht ja Sinn. Finde ich gut. Also macht, finde ich schlüssig. Du hast mehrfach schon von der Halbinsel gesprochen. Ist das diese Halbinsel, die quasi, ich sag mal, Richtung Südamerika geht? Dieses Graham Land heißt das wohl offenbar auf Apple Maps, habe ich ja gesehen. Die antarktische Halbinsel mit Mount Hope, Mount Jackson, Mount Verne. Ist das das?
Ja, aber man darf eben, man kommt nur eigentlich an die Küste, also man kommt gar nicht in das Innere.
Das ist interessant, weil die Antarktis ist ja riesenscheiße groß. Ja, und es ist
Ja.
ja nur ein ganz kleiner Ecke davon. Das heißt, das ganze
Den
andere
Rest
Gebiet, da kommt man gar nicht
darfst du
hin.
gar nicht, nein. Also
Warum?
das sind ja, es gibt ja diese Anlandungsstellen, die eben erlaubt sind und man kommt nur dorthin, was erlaubt ist.
Warum
Das
ist diese Stelle
heißt,
genau erlaubt und alle anderen nicht? Weißt du das?
das kann ich dir nicht sagen,
Okay.
wie sie dich entscheiden, wie sie das entschieden haben. Und weil da gibt es auch viele Menschen, die das da, Geologen, Klimamenschen, die das entscheiden, wer wann wo darf.
Ja.
Und ich glaube, die sind da ganz gut damit beschäftigt.
Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, da wird sich jemand was dabei gedacht haben. Das macht dann auch
Ja.
irgendwie Sinn. Ich dachte, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, es liegt an XY, wäre es vielleicht noch gut zu wissen, aber gut, sei es so. Finde ich interessant irgendwie, dass quasi also von diesem ja, riesigen Kontinent quasi nur ein kleiner Bruchteil überhaupt
Genau.
touristisch zu begehen ist. Was ja, wie gesagt, auch irgendwie schlüssig
Und
ist,
es
dass
ist
es so ist.
auch, soweit ich weiß, nicht geplant, dass man es irgendwie größer macht oder sagt, dass man es jetzt irgendwie weiter rein darf. Also das ist schon, wenn dann eher in die andere Richtung, dass es immer weniger Anlandungsstellen. Also es ist nicht geplant, dass es größer wird, dass man es quasi dann frei in der Antarktis, in den ersten antarktischen Hotel einziehen kann. Das glaube ich, wird noch lange nicht passieren.
Das ist vielleicht auch ganz gut so.
Ja.
Ja, also ich glaube, den Klimawandel wird man wahrscheinlich in der Antarktis auch entsprechend zu spüren bekommen oder sieht man wahrscheinlich auch jetzt schon, wenn da riesige Eisbrocken ins Wasser fallen, weil sie halt abgeschmolzen sind. Habt ihr da irgendwelche solche Erfahrungen gemacht oder war das, als ihr da wart, quasi alles noch, also ich meine, das ist ja jetzt nicht allzu lang her, aber wie sah es denn da so aus?
Wir hatten, du siehst halt immer wieder Eisberge, aber das ist ja nichts Neues in der Antarktis. Gab es ja immer schon. Deswegen würde ich sagen, also man hat jetzt irgendwie nichts. Ich meine, ich war ja vorher nicht da.
Ja, genau, richtig. Also du hast keinen Vergleich quasi.
Ich habe keinen Vergleich, aber sowas, was schon der Expeditionscrew mitbekommen hat, also es ist alles gut.
Okay.
Also.
Ja. Wie, du hattest gesagt, bei Südgeorgien und auch bei den Falklandinseln quasi so diese so 2-Stunden-Slots. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen bei der Antarktis selbst? Also dann irgendwann da nach einigen Tagen, nachdem ihr erst auf der einen Insel wart, auf der anderen Insel wart, dann eben noch tagelang quasi rumgeschippert seid. Das kommt irgendwann dann wirklich auf der antarktischen Halbinsel an. Wie kann ich mir das da vorstellen, euren ersten Landgang?
Also der Landgang ist meistens so, man beginnt in der Früh, also das ist meistens ganz zeitig, weil man eben nicht weiß, wie Wetterbedingungen sind. Und wir hatten ein paar Tage auch, wo es schlecht war, wo wir gar nicht landen konnten. Und dann ist es so, dann sagt der Captain, okay, wir müssen um 7 Uhr beginnen mit der ersten Anlandung, damit alle noch irgendwie dran kommen und damit alle noch was sehen. Und dann geht es mit einem kleinen Boot, also das ist Zodiac, das schwarze Boot mit 12 Personen, aufs Land. Und dann ist man in der Antarktis. Und dann ist alles weiß. Und dann gibt es keine grünen Stellen mehr.
Ja, und dann muss man auf jeden Fall eine Sonnenbrille aufhaben, sonst wird man relativ schnell blind, oder?
Genau. Also je nachdem, ob man, weil wir hatten auch ein paar Tage, wo es ein bisschen nebliger war.
Okay.
Braucht man keine Sonnenbrille, weil es ist eigentlich wie beim Skifahren.
Ja, also, macht Sinn. Also schneeblind, ne? Also ja. Klar, beim Skifahren hat man vielleicht schon mal davon mitbekommen. Ich glaube, bei der Antarktis ist es natürlich noch mal extremer, weil viel mehr als weiß ist da ja auch nicht.
Genau.
Wenn du da gesagt hast, man kann aufgrund des Wetters nicht anlanden, was war das denn dann für ein Wetter? Also war da jetzt irgendwie großer Sturm oder hat es irgendwie so stark geschneit?
Also
oder?
Man als Person, wo man sich denkt, also wenn man sich mit jetzt nicht auskennt mit dem Schiff und mit dem Skifahren, hat man eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommen. Also das war jetzt nicht so ein großer Sturm, wo man gesagt hat, okay, man darf, also ich sehe es.
Mhm.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht gesehen, wieso man genau nicht anlanden kann, weil für mich hat es so ausgeschaut, okay, schaut ja okay aus, aber sie beachten ja sehr viel von Wasser, vom Wind, was auch immer es kann. Weil wenn sich in Antarktis das Wetter umschlägt, dann kann das sehr schnell sein.
Mhm.
Und das ist dann auch die Sorge quasi, okay, wenn jemand nicht sicher ist, also wenn Captain nicht sicher ist und dann sagt er, okay, wir haben da Menschen, wir müssen 200 Menschen evakuieren, dann...
Das wird knapp.
Dann landen wir vielleicht nicht heute an, sondern schauen, ob es besser funktioniert. Oder es kann auch sein, dass viel zu viel Eis noch da ist. Weil wir waren eher im Dezember, also das heißt mehr oder weniger Anfang der Saison. Und da sind manche Stellen einfach zugefroren, da kommst du mit dem Schiff nicht an.
Ja, macht Sinn.
Ja.
Das war noch der Sommer hat noch nicht so angefangen,
genau.
Quasi.
Ja.
Okay. Wie lange war der eigentlich insgesamt unterwegs? Fällt mir gerade auf, ich habe gar nicht gefragt am Anfang.
Also 18 Tage, weil wir die große Runde gemacht haben. Und aber man muss halt dazu sagen, du hast 2 Tage Drake Passage, also quasi die Überfahrt.
Mhm.
2 Tage Drake Passage zurück.
Mhm.
Dann hast du 2 Tage Südgeorgien, 1,5 Tage Falklandinseln und dann bleibt halt der Rest für die Antarktis.
Das sind ja immer noch 10 Tage, also ist ja immer noch nicht nichts,
ja.
Ne? Okay. Was macht man denn da so, wenn man auf der Antarktis ist, außer sich freuen, dass man auf der Antarktis ist? Also.
Ja, das macht man. Man hat jeden Tag andere Anlandungsstelle meistens.
Mhm.
Und man sieht sehr viele Tiere. Auch Pinguine, Wale, man macht auch Walbeobachtungen mit dem Zodiac. Das heißt, du fährst, man macht auch so Eisberg-Cruise mit dem Zodiac, also mit einem kleinen Boot. Es gibt Zodiac-Excursions, nennt man das. Also du sitzt einfach 2 Stunden in einem kleinen Boot und fährst durch die Gegend rum, durch die ganzen Eisberge. Und wenn du Glück hast, dann kommt ein Wal vorbei und wirklich so nah. Also die Guides schauen schon, dass der nichts macht. Also nicht, dass da muss man keine Angst haben, dass es irgendwas passiert. Aber dass der da einfach mit seiner Flosse und mit seinem ganzen Wesen da einfach vorbeischwimmt. Das ist schon auch cool.
Ja.
Das ist einfach dieses Riesending so ganz nah. Das ist, der selbst ist größer als das ganze Boot, in dem
ja, klar,
man
ja, sicher.
In dem Moment sieht.
Ja.
Ja, das ist schon ein cooles Erlebnis. Und ich glaube, für viele, die in der Antarktis auch fahren, sind die Tiere auch wichtig, dass man eben das, ich würde es mal sagen, hautnah sieht. Weil ich habe zum Beispiel die Wale das erste Mal auch in Australien gesehen.
Mhm.
Aber diese Wale, den wir in Australien gesehen haben, das habe ich ganz vom Weiten gesehen. Und das macht schon einen Unterschied, wenn du, okay, siehst das mehr oder weniger neben mir.
Mhm.
Ich sehe, wie riesig der ist, oder du siehst einfach das Wasser.
Ja, war das auch für dich so ein Hauptgrund? Also das war das quasi so, ich meine, du hast vorhin gesagt, dass du quasi familiär bedingt, also aufgrund, weil dein Freund da quasi öfter mal solche Touren macht, dass du deswegen mitgekommen bist. Aber war das auch für dich ein Grund, quasi die Tiere da so zu sehen?
Ja, definitiv. Das war auch was mich auch danach quasi am meisten fasziniert hat, dass man einfach dieses, ich würde sagen, also in Malta gibt es einen Katzenpark.
Mhm.
Und da kannst du hinkommen und so die Katzen streicheln und die haben keine Angst vor dir.
Mhm.
Und blöd gesagt, aber in der Antarktis wenn du in der Antarktis bist, dann darfst du zwar nicht angreifen, aber du hast auch dieses Feeling, du kommst einfach an und egal ob Pinguine, die sind einfach da, die sind so nah, dass du dir manchmal denkst, ah süß, ich würde es denn jetzt streicheln, aber ich darf nicht.
Ja, kurz für die Leute, die kein Österreichisch reden. Angreifen ist auf Österreichisch quasi anfassen. Angreifen heißt nicht attackieren. Also deswegen, Daria wollte nicht gerade sagen, oh schade, ich kann die Pinguine nicht attackieren, sondern es geht darum, sie anzufassen. Ich dachte, ich übersetze kurz mal, weil ich habe ja auch einen österreichischen Background und deswegen wollte ich das kurz mal aufklären.
Genau.
Ja, kann man bei deinen Bildern auch gesehen, dass du da irgendwie einen Fokus auf Tiere gesetzt hast. Also ich habe selten so viele Bilder von Pinguinen gesehen.
Aber ja, ich meine, da kann man gar nicht anders, als weil du kommst an und du hast diese hunderte Tiere vor dir, hinter dir, überall.
Ja.
Die sind alle süß.
Ja, definitiv. Vor allem Pinguine sind ja auch wirklich einfach sehr putzig. Jetzt sind das größtenteils Eselspinguine, so heißen die offenbar. Eselspinguine, da habe ich sehr viel von. Sind das die, die am meisten da vorkommen oder die einzigen sogar? Oder wie sieht es da aus?
Nein, also das sind die meisten vorkommen, aber es gibt, ich glaube, 6 Arten von Pinguinen in der Antarktis, die man sehen kann. Und je nachdem, wo man quasi ist, an welcher Anlandungsstelle, dann sieht man entweder eine Kolonie oder die andere Kolonie.
Mhm.
Aber man wird nicht nur die Eselspinguine sehen, sondern auch die anderen. Und was auch noch cool ist, das sind die Robben.
Mhm.
Weil die sind einfach sehr gechillt. Also man denkt zwar nicht, also denkst du, ja, das sind so ein riesiges Ding, aber das, was sie, also sie interessieren sich auch überhaupt nicht für Menschen. Die liegen einfach da, weil sie, also die Zeit, wo wir waren, das war quasi nach der Paarungssaison, wo sie sich erholen mussten. Und dann liegen sie einfach da, so wie sehr riesige Säcke. Und reagieren einfach nicht auf nichts.
Ist, glaube ich, auch ganz gut, weil ich glaube, die könnten schon sehr gefährlich sein.
Ja, eben, sie könnten, aber wir hatten auch eine Anlandungsstelle, wo die quasi voll mit den Robben war, wo ein Strand, wo alle 5 Meter eine Robbe liegt.
Mhm.
Und man könnte sich denken, ja, es ist die Expeditionscrew schätzt ja das sowieso immer ab, okay, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich, und wenn es gefährlich wäre, dürfte man sowieso nicht einlanden. Das ist auch übrigens ein Grund, wieso man nicht einlanden kann, wenn zu viele Tiere da sind. zu viele Tiere da sind und man einfach nicht sicherstellen kann, dass man mit den kleinen Booten und mit den ganzen Menschen so einlanden kann, dass man die Tiere nicht stört, weil sie schauen ja nicht, ob sie Platz für ein Boot freimachen oder nicht. Sie liegen einfach da.
Das ist denen auch erstmal scheißegal, ob da jemand kommt oder nicht. Die Tiere waren zuerst da, die haben auf jeden Fall das Recht, dann da zu sein. Kann ich sehr nachvollziehen.
Genau. Und wenn dann die Crew entscheidet, zu viele Tiere kommen wir nicht durch, dann ist es einfach so.
Ja.
So, das ist auch ein Grund und ein berechtigter Grund, wieso man nicht einlanden kann. Also es ist nicht nur Wetter, sondern Tiere haben immer Vorrang.
Das
Auch
ist
beim
vielleicht auch
Gehen.
ein ganz gutes Lebensmotto, meines Erachtens.
Ja.
Gut.
Und wenn wir schon beim Thema Vorrang sind, diesen Satz haben wir tatsächlich gehört, weil Pinguine haben so eigene Straßen gebaut und sie gehen gern immer ihrer Straße nach. Das heißt, wenn man an die Pinguine, wenn man denen zu nahe kommt, dann werden sie ein bisschen unsicher und dann wissen sie selbst nicht, was sie tun sollen. Und dann muss man immer die Straße freimachen. So quasi weg von dem Weg, irgendwo anders hinstellen, damit er sich wieder sicher fühlt und damit er wieder gehen kann.
Das ist schon auch putzig, oder? Also das ist ja schon auch einfach sehr knuffig, dass ich also hier, Entschuldigung, du bist gerade genau in meinem Weg. Kann ich jetzt mal bitte hier lang? So. Sehr nett, ja. Ich habe gerade eben noch drei Fotos gefunden von Südgeorgien. Muss noch kurz zurückspulen. Da ist Salisbury Plain. Da ist ja auch ganz viele Robben und das sind andere Pinguine. Sind das nicht irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, Königspinguine, Kaiserpinguine, irgendwie monarchische Pinguine?
Ich kann es dir nicht sagen, welche das sind, aber es sind
Königspinguine
keine,
sind's, da ist es auch.
ja, sicher keine Kaiserpinguine, weil die Kaiserpinguine gibt es nur auf Snow Hill Island und das ist wieder ein anderer Teil. Das haben wir leider nicht gesehen, weil es nicht so einfach zu erreichen gibt. Es nur bestimmte Routen. Es ist keine klassische Antarktis-Route, sondern wenn man wirklich sagt, ich will die Kaiserpinguine sehen, muss man zu Snow Hill Island und das zu einer bestimmten Zeit.
Ja, aber es sind Königspinguine offenbar.
Genau.
Das heißt, auch da habt ihr schon einen ganzen Haufen Viecher gesehen, bevor ihr erstmal in die Antarktis gekommen seid. Und da ist ja noch mehr Robben. Das ist ja nicht alle 5 Meter, da sind ja 5 auf 1 Meter gefühlt.
Genau. Also ja, es fängt eigentlich schon auf Südgeorgien und dann geht es dann mit der Antarktis weiter. Und also der größte Unterschied ist, dass man das eine, also wenn du Südgeorgien siehst, das ist ja auch ein bisschen grün. Und in Antarktis ist es dann wieder anders, weil das meiste weiß ist und man auch das. Also Schnee kann schon relativ tief sein. Man muss auch aufpassen, dass man nicht hängen bleibt.
Sehr nett.
Im Schnee.
Und ihr habt das Grab von Ernest Shackleton gesehen.
Genau, der ist ja auf Südgeorgien begraben. Und die Geschichte dazu ist, der war ja ein sehr großer Entdecker. Und als er dann gestorben ist, wollte seine Frau ihn nicht in England haben und hat
Muffinett.
gesagt, er soll halt auch dort begraben werden.
Und
Genau, und die
ich versuche gerade irgendwie
Geschichte.
grob zu überfliegen, was er so gemacht hat. Also ja, er war wohl irgendwie, er war viermal auf der Antarktis, war dreimal davon Expeditionsleiter, hat sich da so ein bisschen was angeguckt.
Also
Gelebt hat er von 1874 bis 1922. Und ja, am Ende seines Lebens war Shackleton hochverschuldet. Toll. Obwohl er im Nachruf durch die Presse als Held gefeiert wurde, geriet sein Name im Gegensatz zu dem seines Rivalen Scott bald darauf für lange Zeit in Vergessenheit. Erst zur Jahrtausendwende, also noch nicht allzu lange Zeit her, wurde Shackleton als vorbildliche Verführungspersönlichkeit wiederentdeckt, die es in extremen Situationen vermochte, ihre Untergebenen zu außergewöhnlichen Leistungen zu motivieren. Toll. Einfach ein Typ, der Motivationstrainer
Also
hätte
die
sein können.
Geschichte von Shackleton war so, der hatte eine Antarktis-Expedition, die gescheitert ist. Und dann sind sie, er und seine Crew, auf Elephant Island gelandet und haben sich einen Winter, ein Jahr lang von Pinguinen ernährt. Und weil sie nicht mehr, also die waren quasi da kein Connection, kein gar nicht, die sind eingefroren. Die konnten nicht mehr durch, die sind auf diesem Eis eingefroren. Und irgendwann hat er mit einem kleinen Boot und mit ein paar Menschen von seiner Crew geschafft, nach Südgeorgien. Und in Südgeorgien war damals eine Walfangstation. Und dann hat er geschafft, quasi dorthin zu kommen und um Hilfe zu bitten. Und er hat es schlussendlich geschafft, dass alle seine Crewmitglieder überlebt haben. Also es gab dann nicht nur einen, sondern mehrere Rettungsversuche, weil auch nicht alle Schiffe durchgekommen sind, weil es vereist war. Aber schlussendlich hat es geschafft und alle wurden gerettet. Und wieso er so berühmt, also wieso er bekannt geworden ist, da war einer, der sich hat einen Fotografen an Bord. Das heißt, er hat alles dokumentiert. Es gibt eine echte, also eine Dokumentation ohne Ton, aber mit den alten Bildern von damals, die sie gemacht haben. Und es ist einfach so, man kann es wirklich sehen, wie sie da dieses Unglück erlebt haben. Und dass er schlussendlich auch geschafft hat, dass alle seine Mitglieder überlebt haben in diesen kalten. Man sieht auch, wie sie, also man kann ja Fotos auch googeln und diese Doku ist auch verfügbar, wie sie sich diese hier unter den Booten sich irgendwas gebaut haben und wie sie da sich unterhalten haben und wie sie da die Pinguine blöd gesagt haben, aber sie mussten irgendwas essen.
Hast du die Dokumentation selbst auch gesehen?
Habe ich.
Lohnt sich?
Ja, also. Es ist, also ich habe es ja auch an Bord gesehen, aber wenn man sich für das Thema, also für Expeditionen, Reisen irgendwie in diese Richtung interessiert, dann würde ich schon empfehlen, weil man hat halt, das sind Bilder, aber du bekommst halt, okay, so den Eindruck, wie es so wirklich war. Es
Ja,
gibt auch
klar.
ein Buch, aber ich finde halt, mit den Bildern kann man die Geschichte besser erzählen.
Macht Sinn, man kann sich es irgendwie mehr
Ja.
vorstellen. Beziehungsweise muss ich nicht mal was vorstellen, sondern man sieht es ja dann. Was in dem
Ja.
Fall ja auch nicht so verkehrt ist, weil es ist ja eine Dokumentation und keine Belletristik. Das heißt, man möchte ja tatsächlich sehen, wie es denn wirklich aussah und nicht, wie es irgendwie beschrieben wurde. Du denkst, ah, das sah bestimmt so und so aus und das sah es ganz anders
Ja.
aus. Deswegen, da die Fotos anzugucken, macht ja wahrscheinlich auch irgendwo Sinn. Ihr selbst wart ihr auch auf Elephant Island?
Glaube, wir haben es nicht geschafft.
Aber ihr seid vorbeigefahren, weil es gibt ein
Wir sind
Foto, das heißt Schiff vor
vorbeigefahren,
Elephant
ja.
Island.
Wir sind vorbeigefahren, ich glaube, wir konnten nicht anlanden oder sowas war da.
Ist es aber auch tatsächlich, also ärgert man sich, wenn man hört, oh, hier, heute kann man nicht anlanden, weil meine Frage beruht darauf, sind die einzelnen Inseln, die es da so gibt, beziehungsweise so die Halbinsel auch per se, ist sie tatsächlich so unterschiedlich, dass man wirklich jeden Tag sagt, so, boah, das ist ja wirklich so 180 Grad Wende, jeden Tag sieht man hier völlig andere Sachen, oder sagt man auch, also natürlich irgendwie der dritte Tag ist immer noch schön, aber ist es wirklich so, dass man jeden Tag was komplett Neues sieht?
Es schaut schon ein bisschen anders. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist, ich weiß nicht, Barcelona und Wien, aber es ist so Wien und Prag. Ein bisschen ähnlich, aber doch
Okay.
anders.
Ja, okay, gut. Das kann man sich doch gut vorstellen, ja. Sehr nett. Danke für den
Ja, also.
Vergleich.
Ich wusste nicht, wie ich sonst vergleiche damit. Also, weil es ist schwer, wenn man eben, ich vergleiche gerne Sachen mit, so, dass jeder das versteht. Und ich glaube, Wien, Barcelona und Wien, Prag kann jeder nachvollziehen.
Kann man irgendwie mitnehmen, was damit gemeint ist, ja.
Aber ich habe mich schon geärgert, weil man denkt sich, ja, ich sehe noch was, ich sehe noch mehr Eisberge, Pinguine, whatever, weil jede Anlandungsstelle, man hat ein anderes Gefühl, weil manchmal sieht, die Pinguine sind auch in anderen Lebensphasen oder manche, da siehst du mehr Robben, dort siehst du mehr Pinguine, dort siehst du mehr Schnee. Und wir hatten eine oder zwei Anlandungen, wo es nicht funktioniert hat, wo der Captain versucht hat anzulanden, aber es ist eben, ich glaube, ja, wetterbedingt hat nicht funktioniert und wir hatten auch eine Anlandungsstelle, wo uns gesagt wurde, zu viele Tiere kann man nicht. Da ärgert man sich schon. Also ich habe mich geärgert.
Was macht man denn stattdessen dann den Tag über? Was macht man denn stattdessen dann den ganzen Tag, wenn man da nicht hin
Also
kann?
den ganzen Tag hatten wir eigentlich, als man Stattdessen machen kannst du eben eine Zodiac Cruise. Oder einfach, weil es kann ja sein, dass man nicht anlanden kann, aber für Zodiac Cruise die Wetterbedingungen oder da brauchst du keine Tiere, die Bedingungen doch passen. Und das heißt, man sitzt dann im 2 Stunden oder 1,5 Stunden, je nachdem wie kalt es draußen ist, im Wasser. Und weil der Eisberg ist, ist am besten vom Wasser. Also das eine ist ja die Natur, das sieht man am besten vom Land. Aber wenn man so auf Eisberge und Eis steht, da sieht man definitiv besser von einem kleinen Boot. Also wenn man durch die Eisberge cruist, da hat man auch ein komplett anderes Gefühl für die Eisberge, als wenn du die von dem großen, also vom Schiff siehst oder vom Land. Und das ist auch cool. Aber mein Thema war, also ich war vorher in Arktis und da habe ich die Eisberge schon gesehen. Und die sind zwar anders, aber dieses, ich kann mich erinnern, als wir in Grönland waren und das erste Mal so die Eisberge gesehen haben mit dieser Zodiac-Cruises, da fand ich es total toll. Aber als wir in der Antarktis waren, da kannte ich das schon. Ich kannte dieses Gefühl, wie das so ist, wenn man so, dass jeder Eisberg irgendwie anders ausschaut, dass es verschiedene Arten von Eisbergen gibt und dass sie alle unterschiedlich heißen. Weil an Bord gibt es auch so wissenschaftliche Vorträge. Da erfährt man jede Menge
Ach schon, das ist ja interessant. Das heißt, man
Informationen.
nimmt auch noch was mit, das ist auch schön.
Ja, unter anderem, also von Grönland, also haben mich die Eisberge fasziniert und ich habe mir gemerkt, dass es verschiedene Eisbergformen gibt und dass sie unterschiedlich dann heißen. Und deswegen, weil ich ja die Eisberge irgendwie schon kannte, hat mich in der Antarktis mehr die Tierwelt fasziniert, weil das war für mich komplett neu. Aber wenn man so, keine Ahnung, das erste Mal überhaupt Eisberge sieht, so nah, und es ist auch ein cooles Gefühl.
Ja, glaube ich. Habe ich noch nicht gehabt, natürlich, aber klingt auf jeden Fall alles sehr nett. Was man vielleicht noch dazu erwähnen muss, in der Antarktis gibt es keine Eisbären. Also es gibt
Nein.
Eisberge, keine Eisbären, Eisbären mehr so anderer Pol. Das heißt, die hast du
Genau.
vielleicht hoffentlich nicht gesehen, weil. Oder hast du sie
Habe
gesehen,
ich nicht
als in der
gesehen.
Arktis warst damals?
Nein, weil die gibt es auch nicht überall in Arktis,
Doch,
weil
dann ja.
der größte Unterschied zu Arktis und Antarktis sind ja im Endeffekt, abgesehen von von Eisbären auch Menschen. In Arktis leben Menschen, das heißt, es wird gejagt. Das heißt, die Eisbären werden oder wurden immer wieder weniger. Die leben nicht überall in Arktis und sie haben auch mehr oder weniger Angst vor Menschen. Also,
Wobei, es
und
gibt ja so diesen Merksatz, also was Bären angeht, quasi an der Farbe des Fells kann man quasi erkennen, wie man reagieren soll. Also, if it's black, fight back, if it's brown, lay down, if it's white, say good night.
also
Weil, also so ein
grundsätzlich,
Schwarzbär
wenn
kann man im
man
Zweifel noch bekämpfen, ein Braunbären stellt sich am besten tot und bei einem Eisbären, da kannst du nichts machen, der jagt dich auch einfach, weil er Spaß
ja,
dran hat.
also grundsätzlich ist es so, dass jeder Guide in Arktis eine Schusswaffe dabei hat.
Ja,
Und
ist
falls sie
wahrscheinlich
irgendwas
gescheit, ja.
sehen, was in der Nähe ist, dann müssen sie schießen. Und die meisten Eisbären kann man in Spitzbergen sehen und auch zu einer bestimmten Zeit. Und da waren wir nicht. Und ich
Okay.
glaube, das ist auch nicht so süß wie Pinguine.
Auch schon süß. Also Bären generell, also ich habe ein großes Herz für Bären. Ich finde, Braunbären sind die tollsten Tiere der Welt. Aber Eisbären sind bestimmt auch sehr knuffig. Aber Pinguine, klar, ich meine, was willst du machen? Ich meine,
Ja.
das ist einfach ein kleiner, flugunfähiger Vogel, die einfach wahnsinnig gut schwimmen können. Also auch schon sehr süß.
Ja. Ja, und zu Bären kommst du ja auch in Spitzbergen jetzt nicht wirklich so nah, dass du die. Weil es ist einfach, man muss schauen, dass man auch sicher bleibt und dass da auch weder Bär noch Mensch gefährdet wird.
Das ist richtig. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. 18 Tage, hast du gesagt, dauerte jetzt die ganze Tour mit quasi wenn der Name des Ortes heißt Ushuaia, quasi einmal raus und dann Rundfahrt und dann irgendwann wieder zurück.
Genau.
Aber ganz doof gefragt, was kostet das eigentlich?
Was kostet? Also, Wenn man, wir haben es ja vorher gesprochen, Hostel-Style kommt man so 7.000, 8.000 pro Person, aber ohne Anreiseflüge muss man halt dazu rechnen. Und wenn man so durchschnittlich, je nachdem wann man bucht und was man bucht, ab 10.000 und dann muss man die Flüge noch dazu rechnen. Und es gibt keine, also es gibt schon eine Grenze, aber die ist relativ hoch.
Naja, so denke ich. Offenbar, ja. Also da kann man offenbar eine ganze Menge Geld lassen, ja. Ja, hatte ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen erwartet, dass es halt sehr teuer ist, weil sonst würden das wahrscheinlich auch mehr Leute machen. Das heißt, es ist zum einen ist es natürlich halt auch mit sehr viel Aufwand verbunden, überhaupt diese Reise anzutreten, weil ist ja wirklich am Arsch der Welt. Und zum anderen ist es natürlich dann so ein gewisser Exklusivitätscharakter, was in dem Fall im Zweifel nicht ganz verkehrt ist, weil ja nur so eine bestimmte Anzahl an Leuten überhaupt dahin dürfen. Ja? Und wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, die ganze Rundfahrt für 500 Euro machen würden, da würden aber schon mal irgendwie die Leute sagen, ey, lass mal mehr Leute da rein, wir wollen auch. Ja? Und letztendlich leben wir in einer sehr kapitalistischen Welt, da ist Geld halt eines der wenigen Sachen, wo man halt eben Leute quasi in Anführungsstrichen diskriminieren kann, weil man einfach sagt, ja, du kostest einfach mehr, ne? Pech, dann, ja, schade, du hast kein Geld, ja, sucks to be you. So, und deswegen, ja, ist das wohl irgendwie wahrscheinlich noch sehr der okayste Weg, das den Tourismus da so einzuschränken. Die Flüge, hast du gesagt, wäre quasi das nach Buenos Aires, beziehungsweise dann von Buenos Aires runter nach Ushuaia, ne?
Ja.
Beziehungsweise gut, von Buenos Aires kannst du mit dem Auto fahren, das zieht sich halt ein bisschen.
Ja. Und es ist ja auch sehr viel mit logistisch gedacht. Also es ist ja nicht so, wenn man eine, keine Ahnung, Mittelmeer-Cruise macht, wo man sein Essen in mehreren Häfen versorgen kann. Das heißt, auch man will ja auch, dass der Crew gut geht und man schaut ja auch, wie viele Mitarbeiter quasi an Bord sind. Es gibt auch wissenschaftliche Mitarbeiter und das ganze Werk am Laufen zu lassen, kostet ja auch, abgesehen, ob das jetzt irgendwie, also es ist teuer, aber das Erhaltungsding ist auch nicht billig.
Ja, ja, klar. Nee, also ich glaube auch nicht, dass irgendwie die Reiseanbieter sich da jetzt irgendwie in Reibach verdienen und sagen, ja, nice, wir haben ja kaum Kosten, das ist ja perfekt, einfach perfektes Businessmodell gefunden, wir bieten Reisen an für eine Niere und das Erstgeborene und haben selbst überhaupt keine Ausgaben. Also das ist schon klar, dass da entsprechend natürlich noch sehr viele Kosten, auch administrativer Art, weil ich meine letztendlich, wenn du dich anmelden musst, wann du an welchem Tag da sein musst, ist natürlich schon viel, aber dann natürlich auch die Leute, die da arbeiten und forschen, die wollen halt auch halt was verdienen, ne?
Und vielleicht ist es auch gut, dass man dann sich wirklich Gedanken macht und die meisten Menschen, die in der Antarktis fahren, das ist halt ein Traum von denen.
Ja.
Und das ist etwas, was du wahrscheinlich nur einmal im Leben machst, wenn du überhaupt.
Ja, würde davon ausgehen.
Und da macht man sich schon auch Gedanken. Also, das ist erstens, man sagt auch an Bord, dass du quasi am besten so, dass du ein Ohr für Antarktis wirst, erst nachdem du das dort warst. Und das ist auch gut, dass Menschen hinfahren, weil dann kann man wirklich erzählen, wieso es auch wichtig ist, dass da wirklich einfach die Natur so ist, wie sie vor 1000 Jahren war.
Mhm.
Und wieso es auch wichtig ist, das zu erhalten. Und wenn keiner dort ist, außer irgendwelche Forscher, naja, es kommt nicht in die Masse, weil wie viele Menschen interessieren sich wirklich dann für irgendwelche wissenschaftliche Vorträge?
Siehe alles, was mit Klimawandel zu tun hat. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass wir auf eine Hölle zulaufen. Alle Leute denken so, passt schon. Wird schon nicht so schlimm sein. Doch, wird schlimm. Aber ja, nur weil irgendwie nahezu alle Forscher weltweit sich da einig sind, heißt es ja noch lange nicht, dass man irgendwas reagieren müsste, ne?
Und wenn man da, also wenn man selbst dort war und irgendwie Bekanntenkreis hat oder Freundenkreis hat, dann hat man schon eine andere Wirkung und man redet ja darüber. Es ist ja nicht so, dass ich dort war und davon niemandem erzählt habe.
Unter anderem hier und heute. Ne? Heute hier hören es auch ein paar hundert Leute. Ist doch gut. Weißt du, hast wieder an Leute herausposaunt, wie schön es auch in der Antarktis ist. Und ich glaube auch so ein paar Punkte, die du angesprochen hast, die für die Antarktis gelten, von wegen hier, nimm mal deinen ganzen Müll mit. Ich glaube, den kann man auch weltweit einfach einführen. Es ist auch, ob du in der Antarktis bist oder irgendwie in der Fußgängerzone oder irgendwo in einem Wald, lass doch einfach nichts liegen. Also wenn dir irgendwas runterfällt, dann heb's doch einfach auf und nimm's wieder mit. Oder anders, wenn irgendjemand was hat fallen lassen, nimm's mit, wirf's irgendwo weg. So, das ist einfach vielleicht mal so ein bisschen aufräumen, ist, glaube ich, nicht verkehrt.
Und es ist ja gut, dass zumindest dort noch funktioniert.
Ja, ja, klar. Also wahrscheinlich würden auch horrende Strafen auf einen lauern, wenn das nicht so wäre.
Es gibt Orte, wo man schaut und wo man einfach auch als Person, die da hinkommt, einfach das Bewusstsein hat, ich darf halt kein Taschentuch verlieren. Und wenn ich mein Taschentuch verliere, muss ich schauen, dass ich den wieder mitnehme. Ja. Und wie du sagst, man kann das auch auf jede beliebige Stadt anwenden. Nur da muss man halt auch selbst dafür verantwortlich sein, was man tut.
Ja, das ist wohl wahr. Ist auch ein interessanter Punkt. Man denkt sich so, Taschentuch, ja, ey, das zerfällt doch. Das dauert ja nicht lang. Ja, aber wahrscheinlich in der Kälte dauert es schon noch ein bisschen länger. Also wenn man es mal ganz extrem
sieht. Ich weiß nicht, ob ein Pinguin oder
das
eine
auch.
Robbe das isst und das sollte nicht essen.
Richtig. Aber
und es ist auch wichtig, dass man zum Beispiel, man kann ja als Mensch die Sachen übertragen und wir gehen von einer Kolonie zur anderen, also Pinguinkolonie, und die kommen selbst, die Pinguine kommen nicht so weit. Das heißt, wir sind dann die Überträger und es wird auch an Bord geschaut, dass die Ausrüstung, also die Boots, die Jacke komplett geputzt ist. Man wird auch von der Crew, aber bevor man rausgehen darf, musst du deine Stiefel zweimal putzen. So einmal, wenn du zurückkommst, einmal, bevor du losgehst.
Ja.
Es wird geprüft, ob tatsächlich keine Erde, und es gibt noch so eine kleine Bürste, in der musst du die ganzen deine Schuhe putzen, damit dir kein Körnchen, kein irgendwas überbleibt, weil für uns ist es nichts, ja, wir haben ein kleines Stück Erde mitgebracht. Aber in diesem Stück Erde kann ja sein, dass da irgendwas ist, was dann für die. Ich rede von den Pinguinen, weil das ist doch die meisten, die dann beeinflusst sind von der Vogelgrippe. Und wenn eine Kolonie was hat und wir das mit dem Schiff quasi übertragen auf die andere.
Das wäre nicht so gut, ja.
Ja.
Ja, sehr nachvollziehbar. Das mit dem Schuhputzen ist ja in Neuseeland auch so. Also wenn man, sobald man das Land betritt, muss man ja die Schuhe, die man auch im Koffer hat, auspacken, zeigen und sowas. Es wird dann auch da geprüft, dass man entsprechend halt nichts vom Ausland quasi mit reinbringt, was irgendwie Erde angeht. Und dann ist auch auf der Nordinsel so, wegen der Krankheit, die so manche Bäume da haben, dass deine Schuhe werden, wenn du in so einen Wanderweg reingehst, werden sie desinfiziert, einfach quasi indem du auf eine Stufe trittst und dadurch kommt quasi von unten, von den Seiten, kommt Desinfektionsmittel auf diese Schuhe und ne, geht es auch nochmal über so eine Bürste drüber, dass halt nichts rauskommt und das beim Reingehen und beim Rausgehen halt entsprechend auch, das ist auch irgendwie ein schlüssiges System, nicht wahr? Also es ist, macht schon Sinn.
Ja.
Gut, du selbst hattest jetzt gerade eben gesagt, ein zweiter Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, was du auch vorhin gesagt hattest, ist ja auch hier haben Tiere quasi die Vorfahrt, ne, weil Tiere da langlaufen, die Pinguine jetzt in dem Fall, weil die ja so quasi ihr eigenes Verkehrsnetz aufgebaut haben, dass man denen dann auch Platz macht, ist vielleicht auch was man so in den Alltag mal mitnehmen könnte. Wir haben Tiere weltweit so stark unterdrückt und so stark misshandelt über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ist es da doch schon mal ganz nett, dass man da vielleicht sie einfach mal in Ruhe lässt. Vielleicht kann man das auch in manchen anderen Stellen im Leben auch machen. Lass die Viecher einfach in Ruhe. Du selbst warst jetzt in der Antarktis, du hattest vorhin gesagt, das macht man wahrscheinlich nur einmal im Leben. Du bist selbst aber trotzdem sehr viel auch in der Welt unterwegs. Sagst du jetzt trotzdem, yo, ich habe es jetzt einmal gesehen, das passt, lang für mich? Oder sagst du jetzt trotzdem, ja, aber war schon auch so nice, ich möchte da nochmal hin? Weil es gibt ja noch viele andere schöne Orte und du hast ja wahrscheinlich noch ganz viele andere schöne Orte auch noch nicht gesehen.
So, ich würde sagen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, so ich, dann würde ich nicht Nein sagen.
Mhm. Ja, macht Sinn. Kann ich nachvollziehen.
Vor allem, ich bin ja jetzt noch relativ jung. Und also die meisten Menschen, die in Antarktis fahren, vor allem aus deutschsprachigen Raum sind dann eher so 60 plus, würde ich mal sagen.
Ja, man muss das
Weiß,
Geld auch
wie
erstmal
ich dann
zusammengespart haben, ne? Also ich meine, jetzt irgendwie so ein Studiosus mit irgendwie 22, gerade Bachelor fertig, der wird es wahrscheinlich noch nicht irgendwie auf der hohen Kante liegen haben.
Oder man hat eine nette Omi.
Oder so, ja. Also war das bei
Ja,
dir so oder was?
das ist wirklich ein Rat, sage ich mal. Wenn man sich, man muss ja auch eine bestimmte körperliche Fitness, sage ich mal. Also du musst jetzt nicht super fit sein, aber du solltest vom Zodiac rein und raus und sich ein bisschen selbst bewegen können. Und wenn man einfach sagt, okay, ich will es unbedingt fahren, ich fühle mich irgendwie vielleicht nicht mehr so sicher, dann nehme ich halt meinen Enkelsohn mit oder meinen Sohn mit. Und wir hatten, wird auch oft gebucht, wenn man so 60. Geburtstag hat oder wenn man irgendwie Pensionseintritt hat, man braucht ja auch Zeit. Also ich würde sagen, wenn man das wirklich machen will, und dann sollte man sich auch die 18 Tage leisten, weil man weiß ja nie, ob man dann, so hat man zumindest alles gesehen. Und wenn man schon Zeit und Geld investiert, dann besser, man hat es einmal gemacht und dann kann man immer noch entscheiden, okay, vielleicht will ich noch einmal oder ich will nicht noch einmal. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur Antarktis sieht, finde ich es irgendwie blöd, weil Südgeorgien und Falkland waren auch cool.
Ja, wenn man da schon in der Nähe ist und sich das irgendwie ohnehin quasi verbinden lässt, weil das alles so quasi eine normale Tour ist, dann wird sich das wahrscheinlich auch irgendwie lohnen, ja. Wo kann man denn noch mehr von dir hören, wenn, oder mehr von dir lesen, besser gesagt, wenn man irgendwie Interesse daran hat, was du sonst noch so treibst?
Also, wie gesagt, mein Freund hatte dieses Expeditionsreisebüro, da mache ich jetzt auch mit. Die Seite heißt arcticdesire.com. Die ist auf Deutsch. Da findet man alle möglichen Reisen in die Arktis und in der Antarktis. Und wenn man von uns allgemein von Reisen ein bisschen mehr wissen will, was wir so gemacht haben, weil mein Freund sammelt Länder, wie gesagt. Deswegen haben wir auch viel Information und wir haben einen Blog, das heißt compasso.de. Und
Was
da
heißt
findet
Kompasu? Warum
man
heißt das so?
Compasso, das heißt Kompass auf Japanisch.
Ah, okay, wie nett.
Genau. Und wir wollten irgendwas mit Kompass, aber nicht, was so offensichtlich ist.
Kompass.de, ja, okay, gut. Alles klar,
Ja,
okay, verstehe.
genau.
Ja, sehr
So
nett.
für Arktis, arcticdesire.com, für alles andere, compasso.de.
Sehr nett, ja, sehr gut. Da sieht man bei dir auch, vielleicht hier, Daria hat bisher in 5 Ländern gelebt und will herausfinden, wie man mit 25 Urlaubstagen als Consultant möglichst viel von der Welt sehen kann. Hast du nicht vorhin gesagt, du bist mittlerweile Digital Native, das heißt, die 25 Urlaubstage haben so ein bisschen erübrigt, oder?
Genau, ja.
Okay, aber es gab auch mal die Zeit, wo du
Es
quasi
gab
ganz
auch mal die
normale
Zeit, wo
Urlaubstage
ganz
hattest.
normal, also das ist gar nicht so lang her, eben gesagt, bis vor 2 Jahren habe ich als Consultant ganz normal fest angestellt gearbeitet und da haben wir auch schon relativ viel gereist. Aber es ist schwierig, also ich würde mal sagen, wenn man jetzt mit einer Antarktisreise vergleicht, okay, du brauchst mal 18 Tage für die Reise allein, dann brauchst du noch 4 Tage für Anreise plus minus, dann hast du schon deinen Jahresurlaub verbracht.
Dann
Also,
ist er auch schon bald rum, ja, das ist richtig.
ja,
Ja.
deswegen machen es auch viele, wie gesagt, wenn sie, es ist nicht nur Frage des Geldes, sondern auch Zeit. Und wenn man halt irgendwie kurz vor Pensionseintritt steht oder in Pension, dann kann man sich auch, hat man auch die Zeit. Und wenn man das berechnet, mit 25 Tagen pro Jahr Urlaub, was ja für meisten, würde ich sagen, so Standard ist,
Ja, 30 ist Standard. 30 Tage ist
in
aber,
Deutschland.
ja. Ja, klar. Aber das sind, also soll, die meisten unserer Zuhörerinnen kommen aus
Ja,
Deutschland. Also.
genau. Aber mit 30 wird es vielleicht auch schon knapp, wenn man, entweder macht man so eine große Reise oder sammelt die Urlaubstage, das kenne ich ja auch. Manchmal ist es erlaubt, manchmal ist es nicht erlaubt.
Ja, bei uns gibt es sowas, es nennt sich Langzeitkonto, da kann man quasi jährlich einen Teil seiner Tantieme, beziehungsweise das Bonus, je nachdem, was für, ob man Manager ist oder nicht, einzahlen, um dann sich monatsweise quasi freizunehmen. Also bis zu 4 Monate am Stück kann man sich dadurch dann quasi erkaufen, indem man die Tantieme dann wieder eingezahlt hat und dann dafür nutzt, um dann diese Zeit freizunehmen. Und ja, ich habe das, ich habe es bisher schmerzlich vernachlässigt und habe jetzt dieses Jahr das erste Mal in dieses Langzeitkonto dann auch den maximalen Betrag eingezahlt. Das kann ich noch 4-mal machen, dann ist der Höchstbetrag an diesem Konto da quasi erreicht und dann ja, werde ich wahrscheinlich nicht 4-mal machen, sondern wahrscheinlich nur so 2-3-mal und dann werde ich in halt 3 oder 4 Jahren entsprechend, ja, wollten wir halt auch mal so 3 Monate am Stück freinehmen, ne? Meine Frau und ich, um mal gucken, wo es uns hin verschlägt. 3 Monate ist schon auch eine lange Zeit, da kann man, glaube ich, viel sehen. Ist es aber auch nicht so, als ob man sagen müsste, 3 Monate danach musst du nie wieder Urlaub machen, weil du halt kennst ja alles, ne? Also bei uns wird es eher wahrscheinlich so in den asiatischen Raum gehen, aber das ist ja noch, der ist ja noch in ferner Zukunft. Da muss ich mir jetzt noch keine Gedanken zu machen.
Das haben wir jetzt gemacht. Nach der Antarktisreise waren wir jetzt halbes Jahr in Asien.
Ach, wie nett. Wo wart ihr da insgesamt so?
Also wir haben ganz klassisch, sage ich mal, in Thailand angefangen. Mhm. Dann waren wir in Singapur. Dann waren wir, also wir haben gesagt, wenn wir schon dort sind, dann machen wir alles so ungefähr. Mhm. Dann waren wir Japan, Korea, China, Vietnam, Malaysia.
Oh ja, ja. Wahrscheinlich nicht in der Reihenfolge, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Weil von Thailand nach Singapur und dann was anderes und dann Malaysia macht ja keinen Sinn, weil man Singapur und Malaysia grenzt ja aneinander zum Beispiel.
Doch, weil wir von Malaysia wegfliegen wollten.
Ach so, okay, gut, dann rotiert es vielleicht doch. Ja, gut, macht Sinn, ja. Ja, auch sehr nett. Kann man, glaube ich, auch sehr viel drüber reden, über diesen Bereich. Aber da hatten wir haben ja auch schon diverse Folgen auch zu Thailand zum Beispiel. Haben wir, glaube ich, 3 Folgen oder sowas, weil viele unserer ZuhörerInnen eben auch schon dort waren und dazu berichtet haben. Nun denn, das war es quasi zum Thema Antarktis. Kann man, also, kann man machen im Sinne von, lohnt sich auf jeden Fall, kann man aber jetzt...
Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch so, dass man einfach ein anderes Gefühl bekommt für Tierwelt, würde ich sagen. Und allgemein einfach das Verständnis für diesen Kontinent, weil man hat ja im realen Leben, außer man interessiert sich dafür wirklich... wenig Berührungspunkte, würde ich mal sagen, auch jetzt nicht so viel Information und es ist immer besser, wenn man selbst gesehen hat und es ist egal, ob man jetzt aus irgendeinem Grund kommt, dass man den alle Kontinente sehen will oder die Pinguine sehen will, es lohnt sich für jeden, würde ich mal sagen und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es machen. Man wird es nicht bereuen.
Also ja, das glaube ich. So, das glaube ich dir.
18 Tage am Schiff sitzt und weint.
Oh nein, ist das hier langweilig.
Also langweilig wird es auf keinen Fall. Es ist, auch wenn man denkt, das ist irgendwie vielleicht zu lang auf Schiff, ist es nicht. Man ist fast jeden Tag draußen. Es fühlt sich wie ein Lagercamp. Für Erwachsene, dass man hat immer einen Begleiter, es gibt Vorträge und also ich bin, ja, also ich war dann auch öfters einfach, ich gehe im normalen Leben jetzt nicht jeden Tag 2 Stunden wandern, ich glaube, macht keiner.
Selten, ja.
Man ist dann auch ein bisschen müde, aber so gut müde, man ist dann doch viel in der Natur, man sieht auch viel.
Viele Eindrücke und sowas, klar, da ist man auf irgendwann geschafft. Was mich interessiert, der Sternenhimmel muss da ja richtig krass sein, oder? Weil bei Lichtverschmutzung gibt es da ja quasi keine. Das heißt, wenn das Schiff mal irgendwie ein bisschen Licht ausmacht, müsste man da total viele Sterne sehen, oder?
Genau. Ja, man sieht viele Sterne und man hört nichts. Also es gibt ja keine Geräusche, Nebengeräusche.
Ja. Ja klar, also ich meine, da ist jetzt nicht so viel mit, da ist halt keine Autobahn, ne? Und auch wenig Flugverkehr, sag ich mal. Deswegen, ja, das muss echt krass sein. Ja, stimmt, das ist noch ein
Also
ganz
wenn man die
Punkt.
Natur in Ruhe, sage ich mal, genießen will, dann ist die Antarktis das Richtige. Ich glaube, es gibt halt sonst nirgendwo einen Ort, wo du sagst, keine Menschen sonst, keine anderen Geräusche, keine Ahnung, kein Verkehr, kein gar nichts, Tiere, Himmel, Eis und ich.
Ja, nice. Das Tiere, Himmel, Eis und ich ist, glaube ich, ein guter Untertitel für diese Folge. Also, ja, prima. Ja, Daria, besten Dank, dass du mit dabei warst. Es wäre schön, wenn es dir auch Spaß gemacht hat, dass wir dich auch mal wieder einladen können. Dann halt eben, du hast gesagt, du lebst ein halbes Jahr quasi immer auf Malta. Malta ist natürlich eine ganz andere Ecke als die Antarktis, ist aber vielleicht ein bisschen erschwinglicher, auch für unsere ZuhörerInnen. Das heißt, dementsprechend, würde sich auch noch gut trennen. Da mal gemeinsam drüber zu sprechen. Jetzt hören wir uns aber erstmal in 3 Wochen wieder mit einem anderen Gast und bis dahin macht's gut. Tschüss.
Ciao und danke.